Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiffkapitän Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast mit Inhalt für Seglerinnen und Segler. Bei mir ist heute der 17. Dezember und es ist 6 Uhr in der Früh. Das Wetter ist feucht und kühl und gestern war es ziemlich windig in Österreich. So sehr, dass auf einer Autobahn sogar ein LKW umgestürzt ist. Und da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das, die Bodendruckkarte von gestern an. Also gestern war der 16. Dezember und ich habe die da vor mir um 0 Uhr, also das Bild von 0 Uhr. Und da kann man also sehen, dass ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien liegt und demgegenüber ein Hochdruckgebiet über Frankreich und Spanien. Und die Druckdifferenz zwischen Österreich und Schweden liegt bei circa 50 Hektopascal. Das ist enorm und hat also hier in Europa für heftige Winde gesorgt. Im heutigen Podcast geht es um Radarplotting und das Radarplotting Sheet, was auf Deutsch so viel wie heißt wie das Radarzeichenblatt. Und das ist der Teil 2 der magischen Dreiecke, wo ich in der letzten Episode ja begonnen habe mit die magischen Dreiecke. Und ich würde euch empfehlen, euch die Episode Nummer 76, also die vorangegangene Episode, anzuhören, weil da viel Theorie zu den Dreiecken kommt. Es ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber ja, ich würde es euch eben trotzdem empfehlen. Radarplotting ist etwas, das für die meisten von euch wahrscheinlich unbekannt sein wird, sofern ihr nicht über eine professionelle Ausbildung verfügt, also nur im Yachtsport unterwegs seid. Und der Grund ist deshalb, weil ja es eben, sage ich mal, ein bisschen aus der Mode gekommen ist und durch die Technik eben abgelöst worden ist. Radar steht im österreichischen Ausbildungskatalog in der Yachtverordnung drinnen, aber das Radarplotting, also manuelles Radarplotting, ist dann nicht explizit verlangt in dem Lehrzielkatalog, steht also einiges drin in Bezug auf Radar, aber wie gesagt, nicht das Radarplotting, aber man muss das auch so sehen, dass so ein Lehrzielkatalog ja das Mindestmaß darstellt, also so ist es auf jeden Fall gemeint in der Yachtverordnung und stellt also das Mindestmaß, die Mindestanforderungen dar und darüber hinaus kann man natürlich mehr auch, darf man mehr wissen und man kann auch mehr unterrichten und ich weiß, dass in manchen Ausbildungsstätten in Österreich das Radarplotting, das manuelle Radarplotting auch erklärt wird, aber in vielen nicht, weil eben der Stoffumfang insgesamt doch sehr groß ist und die meisten in Wahrheit dann ja Sommerurlaub in Kroatien machen und zugegeben braucht man da kein manuelles Radarplotting. Bevor es ins Detail geht, möchte ich ganz kurz in die Wendy Globe schauen, was es da Neues gibt. Und zwar die Headline, die manche von euch vielleicht schon mitbekommen haben, und zwar, dass Bipair ihren Mast verloren hat und derzeit unterwegs ist Richtung Land ohne Mast halt, vermutlich noch 500 oder 600 Meilen vor sich hat. Und das Ganze ist also am Sonntag passiert, genaue Ursache weiß ich jetzt auch noch nicht. In einer Instagram-Story hat sie hier das kurz dargestellt und gesagt, dass sie in ein tiefes Wellental gefallen ist und dabei beim Aufprall dann anscheinend eben der Mast gebrochen ist und in zwei Teile gebrochen ist. Ja, da kann man jetzt natürlich nur spekulieren, was da passiert ist. Wir werden das bestimmt genauer erfahren. Ich vermute jetzt einmal, dass unter Umständen für den Seegang vielleicht die Geschwindigkeit zu hoch war, dass der Aufprall eben so massiv war, aber das kann verschiedene Ursachen haben. Vielleicht auch ein Trimfehler von den Backstagen oder einfach nur Pech mit Materialermüdung oder Materialschwäche. Kann man einfach nicht wissen. Wir werden es auf jeden Fall bestimmt irgendwann erfahren. Ja, und dann schauen wir ins Tracking, was es sonst noch Neues gibt. Also es ist derzeit so, dass das führende Team oder das führende Pack besteht aus drei Seglern. Und das ist an Platz 1 derzeit der Johann Richomme, knapp oder dicht verfolgt von Charlie Dalin, der gerade mal, also nach den aktuellen Daten, 8 Seemeilen hinter ihm ist. Also die können sich sehen. Und als Dritter, genauso wie das letzte Mal, das Sébastien Simon. Und die drei befinden sich also schon deutlich östlich von Neuseeland. Und dann kommt eine Zeit lang nichts und dann kommt das nächste Bug, das etwas lose dahinter ist, aber ebenfalls genauso wie das letzte Mal, also aus den weiteren 10 Seglern besteht. Und dazwischen ist längere Zeit nichts und ihr könnt euch das anschauen auf dem Tracker. Und der Grund dafür ist einfach, dass dazwischen ein Hochdruckgebiet ist. Bedeutet so viel wie den ersten 3, es ist also gelungen, ein anderes Wettersystem zu erwischen, beziehungsweise die nächsten 10, den nächsten 10 ist es nicht gelungen, auf dasselbe Wettersystem aufzuspringen und dazwischen ist eben ein Hochdruckgebiet, wo kein Wind geht. Folgedessen kann man dort nicht segeln und das kann man sehr schön auf dem Tracker sehen, wenn man da den Wind oben in der Menübalke, in der Menüleiste einschaltet. Auf jeden Fall ganz kurz, ich will es ja nicht zu lang machen. Wir finden hier auf Platz 9 den Boris Herrmann, der deutlich aufgeholt hat, also auch im Vergleich zu seinen Kolleginnen, muss ich sagen, also Clarisse Klima und Sam Davis, die das letzte Mal noch, also vor 2 Wochen, zu viert mehr oder weniger nebeneinander gesegelt sind. Und der Boris hat also hier deutlich aufgeholt. Dieses Bug befindet sich gerade in der Nähe der Auckland Island, also das ist südlich von Neuseeland. Ja, und dann ist wieder längere Zeit nichts und dann kommen so der Reihe nach aufgeteilt die nächsten Segler. Dann schauen wir noch kurz zum Jean Le Cam. Und ja, der befindet sich derzeit auf Platz Nummer 18. Hat also hier eine sehr schöne Platzierung mittendrin und wir werden sehen, wie es weitergeht. Dann komme ich zum heutigen Thema und wie schon gesagt, das Thema heißt Radarplotting bzw. das Radarplotting Sheet, wobei es geht eben hier ums Radarplotting. Und wenn ihr das Ganze in Google eingebt, dann werdet ihr hier also eine ganze Menge Informationen finden dazu. Jede Menge Texte, jede Menge YouTube-Videos und natürlich auch jede Menge Radarplotting-Sheets, die gibt es wie Sand am Meer. Sehr weit verbreitet ist das Radar-Transfer-Plotting-Sheet mit der Nummer 5089, das offiziell nicht mehr herausgegeben wird, aber man kann das nach wie vor auf Amazon kaufen und ihr findet Beispiele dafür eben auch im Internet und das ist sehr viel benutzt worden eben. Und dann gibt es das Maneuvering Board US5090 von der Navy, also US Navy, die das bis heute noch immer verwendet. Und dann gibt es noch viele andere auch und im Prinzip kann man irgendein x-beliebiges benutzen. Es ist im Prinzip egal, die funktionieren alle gleich oder sehr ähnlich. Und ja, das könnt ihr im Internet schauen. Ich beziehe mich auf jeden Fall in meiner Erklärung auf das Transfer Plotting Sheet 5089 beziehungsweise meinen persönlichen Nachbau, den ich davon gemacht habe. Und da gibt es auch einen Link, ihr könnt es als PDF unten downloaden. Es ist aber nicht zwingendermaßen notwendig, dass ihr jetzt zum Hören von dem Podcast euch das anschaut und schon gar nicht, wenn ihr am Auto sitzt. Denn die Radar-Plotting-Sheets funktionieren alle in etwa gleich und ich werde das verbal natürlich genau beschreiben, wie das ausschaut. In diesem Zusammenhang möchte ich auch gleich erwähnen, dass ich im letzten Podcast auch ein PDF erzeugt habe und ich habe vergessen, darauf hinzuweisen. Ein PDF, in dem diese Dreiecke, also sprich das Winddreieck und das Stromdreieck, erklärt sind mit den Seiten und den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe. Das gibt es ebenfalls zum Download auf meiner Homepage und der Link dazu ist auch unten drinnen jetzt in den Notes zu diesem Podcast. Wie schon gesagt, es gibt im Internet jede Menge Anleitungen und gute Videos dazu, wo das genau Schritt für Schritt erklärt wird, diese Konstruktion, die man da beim Radarplotting macht. Ich habe dazu auch ein paar Videos unten drinnen, die ihr euch später dann anschauen könnt und alle diese Erklärungen sind also, wie gesagt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man da rein auch machen muss, aber zumindest habe ich keines gefunden, keines der Videos und keine der Anleitungen erklärt, warum das eigentlich funktioniert. Und das ist genau das, worum es in diesem heutigen Podcast geht. Davor möchte ich ganz kurz erklären, was Radar ist für alle, denen das vielleicht nicht ganz so klar ist. Also Radar, das Wort ist eigentlich ein Kunstwort und das ist die Abkürzung für Radio Detection and Ranging. Und um Wikipedia wortwörtlich zu zitieren, heißt das auf Deutsch so viel wie funkgestützte Ortung und Abstandsmessung. Und das sagt also genau das, was man damit machen kann. Es funktioniert mit elektromagnetischen Wellen und dient eben der Ortung und Entfernungsmessung von anderen Objekten. Und funktioniert das Ganze so, also dass die Radarantenne bzw. dieser Radarbalken, den die meisten wahrscheinlich kennen oder zumindest auch schon auf einem Flughafen zum Beispiel gesehen haben, hochfrequente Impulse, also elektromagnetische Impulse in den hohen Gigahertz-Bereichen aussendet und dann die Laufzeit einfach misst von den Reflexionen. Das heißt also, das Signal wird ausgesendet, dann reflektiert irgendwo an metallischen oder dichten Objekten und wieder zurückläuft zur Antenne. Und die Zeit wird einfach gemessen und die Zeit, die vergangen ist, wenn man weiß, wie schnell sich die Welle ausbreitet, und das kennt man auch, das ist so ungefähr die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen, liegt ungefähr im Bereich der Lichtgeschwindigkeit. Das kennt man also ganz genau, und wenn man also weiß, wie lang das Signal unterwegs war, kann man das sehr genau, die Entfernung einfach ausrechnen, und zwar tatsächlich sehr genau. Also wir reden hier nicht von zig Meter, sondern man kann hier auf Zentimeter genau messen, je nach Feinheit der Elektronik wohlgemerkt natürlich. Ja. Und die Messung erfolgt nicht nur in einer Richtung, so wie die meisten von euch auch wissen, diese Radarbalken, die drehen sich ja, und jetzt erfolgt ständig eine Messung, also in Rundumsicht, und da wird die Messung wiederholt, und dadurch bekommt man also ein komplettes Bild von diesem Zentrum aus gesehen, wie rundherum eben alles aussieht. Die Umdrehungsgeschwindigkeit von dem Radarbalken bestimmt daher, wie oft das Bild aufgebaut wird. Und so ein typisches Yachtradar, also das, was man auf so Booten normalerweise findet, hat also eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 20 bis 60 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet also, dass man alle 1 bis 3 Sekunden das Bild, also ein neues Bild bekommt. Hängt vom Alter und Typ des Radars natürlich ab, beziehungsweise der Radarantenne. Also ich habe ein Halo 20 Plus und da kann ich das auch einstellen, Fast Scanning, und da macht er eben bis 60 Umdrehungen pro Minute, was aber normalerweise nicht notwendig ist. Also in der Standard-Einstellung funktioniert das auch wunderbar. Und das, was also da gemessen wird, das wird dann auf einem Bildschirm dargestellt oder eben digital natürlich heute auf einem Computer-Display oder auf einem Plotter. Und da hat man in der Regel eben auch eine Entfernungsskala, wo man genau sieht, wie weit eben die Objekte weg sind. Und natürlich kann man auch die Richtung feststellen. Das Radar ist ja fix montiert, und wenn sich das dreht, dann weiß es automatisch natürlich immer in Bezug aufs Schiff, wo sich die einzelnen Objekte befindet. Und ich sag mal, man hat da auch einen Cursor und alle möglichen Dinge, mit denen man das einstellen kann und beziehungsweise Punkte herausmessen kann, oder eben wenn man ein Computersystem hat, sogar wie ich, dann kann ich da mit der Maus herumklicken und ganz exakt einzelne Punkte bestimmen. Die Messung grundsätzlich erfolgt natürlich immer in Bezug aufs Schiff, weil das Radar ist mit dem Schiff fest verbunden. Ja, klar, das ist ja irgendwo fix montiert. Das heißt, grundsätzlich einmal ist die Messung immer aus Sicht des Bootes gesehen. Also aus Sicht des Bootes durchgeführt. Was man dann am Display sieht, kann man aber einstellen, und dazu komme ich dann gleich mehr. Was kann man also mit dem Radar einfach machen? Ja, ist ganz klar, jetzt kann ich also sehen, ist mir etwas im Weg, ist irgendwo etwas, was ich vermeiden sollte, oder noch interessanter, ist irgendetwas mit mir auf Kollisionskurs, und wenn ich also weiß, wo das ist, kann ich aus dem Radar auch bestimmen, ob ich ausweichen muss oder nicht, denn es gibt ja gewisse Ausweichregeln, die man einhalten muss, und wenn man sich jetzt vorstellt, es ist komplett nebelig und man sieht nichts, das Radar sieht trotzdem etwas, gelten ja trotzdem die Ausweichregeln. Dann kann ich also festlegen, ja, muss ich ausweichen, und dann kann ich natürlich auch in weiterer Folge bestimmen, wohin muss ich denn eigentlich ausweichen. Und auf dem Radar kann man eben das alles sehen, und man sieht natürlich auch Objekte, die sich bewegen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat das Radar eingestellt, da sieht man natürlich irgendwo eine Hafenmauer und einen Berg und so weiter. Aber man sieht natürlich auch andere Schiffe, sofern sie eine gute Reflexion haben. Und Frachtschiffe sieht man da sowieso. Und ich sag mal Yachten, darum empfiehlt man auch immer eben diesen Radarreflektor, damit sie ein gutes Echo geben. Und ich kann das selber, nachdem ich ein Radar habe, habe ich schon da viel gesehen, kann das nur empfehlen. Also kauft euch einen vernünftigen Radarreflektor, damit man das gut sieht, weil man sonst die Yachten tatsächlich schlechter sieht oder manchmal gar nicht sieht, wenn das kleine Boote sind. Auf jeden Fall kann man die Bewegung natürlich sehen, wenn man da in das Radarbild schaut. Und jetzt stelle ich einfach einmal vor, ihr seid da irgendwo vor Anker und liegt da ruhig auf einem Ankerplatz und habt da jetzt das Radar eingeschaltet. Und dann bekommt man eben ein Bild und da wird man feststellen, also das Land rundherum von der Bucht und so, das bewegt sich eigentlich in der Regel nicht oder kaum. Und die anderen Schiffe bewegen sich aber sehr wohl. Also wenn man da jetzt einen annimmt, da fährt jemand vorbei, dann sieht man also, dass da ein Punkt sich über das Radar bewegt, also beziehungsweise über das Radarbild bewegt. Und da kann man also eindeutig erkennen, aha, da ist jetzt irgendjemand, der da bei mir vorbeifährt oder halt, je nachdem in welcher Entfernung das ist, irgendwo vorbeifährt. Was man mit dem jetzt dann machen kann, wenn ich also das sehe, da kann man also mehr, also außer zu wissen, aha, da fährt jemand vorbei, kann man dabei natürlich noch ganz konkret oder viel konkreter Daten ableiten, indem ich jetzt einfach hergehe und ich merke mir einen ganz bestimmten Punkt, wo der war, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dann lasse ich eine gewisse Zeit vergehen und nach ein paar Minuten schaue ich, wo er dann ist, und dann habe ich einen zweiten Punkt. Und wenn ich jetzt diese beiden Punkte sozusagen einfach miteinander verbinde, dann habe ich eindeutig eine Kurslinie, die ich da herausmessen kann. Ich weiß also genau, auf welchem Kurs über Grund sich dieses andere Schiff bewegt. Und natürlich kann ich auch die Geschwindigkeit berechnen, weil wenn ich weiß, wie viel Zeit vergangen ist von dem ersten und dem zweiten Punkt, dann kann ich die, und ich messe die Entfernung zwischen den beiden Punkten ab, dann kann man relativ einfach umrechnen. Ich glaube, das sollte jeder zusammenbringen, mit welcher Geschwindigkeit der also da jetzt unterwegs ist. Ich glaube, das ist also ziemlich einleuchtend und auch relativ trivial, aber die Frage ist, was ist, wenn man sich bewegt? Ich habe gesagt, wir sind auf einem Ankerplatz. Aber wenn wir uns bewegen, dann schaut die Sache ganz anders aus. Dann stellen wir zwar auch fest, dass sich dieses andere Schiff bewegt, aber das, was wir sehen, ist jetzt nun nicht seine absolute Bewegung über Grund, die er macht, sondern das ist eine Relativbewegung. Also das ist eine Bewegung zwischen denen und uns, weil wir messen ja nicht aus Sicht des Grundes, sondern wir messen ja aus Sicht unseres Bootes, weil unsere Radarantenne befindet sich ja auf unserem Boot, und wenn sich die bewegt, dann kann man also hier nur sozusagen die Veränderung messen. Wie verändert sich die Position des Anderes aus unserer Sicht, also aus Sicht unseres Bootes, aber nicht aus Sicht des Grundes. Und jetzt nur zum Vergleich, stellt euch vor, ihr fahrt auf der Straße mit dem PKW und es kommt euch jemand entgegen und ihr messt also die Geschwindigkeit, mit der euch der andere entgegenkommt, dann messt ihr ja die Relativgeschwindigkeit zwischen euch und dem anderen, also wenn ihr von eurem Fahrzeug aus messt. Und wenn wir jetzt annehmen, ihr seid mit 50 km/h unterwegs und der andere kommt euch mit 50 km/h entgegen, dann messen wir hier also eine Geschwindigkeit von 100 km/h, mit der sich die Fahrzeuge zueinander ändern. Und es ist dabei egal, ob beide 50 km/h fahren oder der eine steht und der andere 100 km/h fährt. Es ist also dieselbe Geschwindigkeit, die man da misst, und sind natürlich auch dieselben Kräfte im Spiel. Das Gleiche gilt natürlich auch jetzt für den Kurs. Auch der Kurs, also die Bewegungsrichtung, die man sieht, wäre also sozusagen eine relative Richtung. Und das Entgegenkommen, wie mit den Fahrzeugen da jetzt, ist natürlich ein bestimmter Sonderfall, wo, wenn wir wissen, in welche Richtung wir fahren, können wir natürlich daraus ableiten, dass der andere natürlich in die umgekehrte Richtung fährt. Das ist aber eigentlich ein Sonderfall, und auch das Stillstehen vom Ankerplatz, wo man dann den direkten Kurs über Grund und so weiter ermitteln kann, ist auch eigentlich ein besonderer Sonderfall. Aber alle anderen Fälle und alle anderen Richtungen, die wir und die anderen fahren, sind also, sage ich mal, die Normalfälle. Und das führt dann zu einer Vektoraddition, die wir da lösen müssen. Und da schließe ich also damit jetzt mit diesem Thema eben an die letzten Podcasts, an den letzten Podcasts an. Also da schließt sich der Kreis. Und zu dem Problem und wie man das löst, komme ich dann gleich. Davor will ich aber schauen, was so moderne Radars eigentlich können. Und zwar können moderne Radars das alles in Software, weil diese Sache mit dieser Vektoraddition, auch was ich das letzte Mal da erklärt habe, das ist jetzt nicht Rocket Science und irgendetwas, das die Wissenschaft jetzt erst vor ein paar Jahren entdeckt hat, sondern das ist was, was wir, die Menschheit schon seit Jahrhunderten eigentlich kennen die Zusammenhänge und wie man da was ausrechnen kann. Und moderne Radar sind ja mit einer ganzen Menge Software ausgestattet. Moderne Boote sind auch mit einer ganzen Menge Software ausgestattet. Und die können das alles automatisch. Und das nennt man Automatic Radar Plotting Aids, also kurz ARPA, wenn ihr das schon irgendwo mal einmal gehört oder gelesen habt. Das ist einfach das Feature, das das Radar und die Software, die das Radarbild interpretiert, eben automatisch andere Ziele erkennt, die Bewegung von den anderen Zielen erkennt und mit der Information gefüttert zusätzlich mit unserer eigenen Bewegung kann also die Software sehr einfach automatisch ausrechnen, in welche Richtung bewegt sich der Grund und so weiter. Ja, also alle möglichen Dinge kann man da ausrechnen. Und diese Software eliminiert eben das manuelle Plotten, zu dem ich dann eben gleich komme. Yachtradars haben in der Regel nicht diesen vollen Funktionsumfang, sondern eine abgespeckte Version dazu. Und das ist dann das sogenannte Mini Automatic Radar Plotting Aid. Also das ist der Punkt, den man dann sieht. Das nennt sich eben MARPA mit M am Anfang. Und das ist das, was so ich sag mal, jedes moderne Yachtradar eigentlich kann. Und das ist eben eine einfache Form von ARPA. Und der Unterschied ist der, dass es nicht alles automatisch geht, sondern man muss also die Targets am Bild automatisch selektieren. Also wenn man sieht, da bewegt sich etwas, dann kann man da hinklicken oder am Plotter klicken. Oder wie gesagt, ich fahre einfach mit der Maus hin und klicke das einfach an und sagt der Software, soll jetzt bitte automatisch tracken, und dann beginnt die Software das automatisch zu tracken und die Daten zu ermitteln und so weiter. Und ja, ich habe das in einem anderen Podcast, glaube ich, schon öfters erwähnt. Ich habe bei mir ein ziemlich ausgefeiltes Navigationssystem und nicht nur irgendeine App auf irgendeinem Tablet und mit WLAN und abgesetzten Displays und so weiter. Und ich habe da also tatsächlich eine Mini-Brücke wie auf einem Frachtschiff. Also nicht ganz so ausgefeilt, ist ganz klar, weil das ist ja eine Frage von Geld auch ist natürlich, und manche Sachen braucht man ganz einfach natürlich auch nicht, muss man der Fairheit halber sagen. Aber es ist tatsächlich eine tolle Sache mit dem Radar-Tracking. Das erkennt die Software dann, also wenn man das Target markiert hat, so wie ich es vorher gerade gesagt habe, dann wird das auch in die Karte übertragen. Und wenn man jetzt auch alle anderen AES-Targets daneben sieht, dann kann man da automatisch eben den CPA berechnen, also wie nahe das herankommt und so. Sage ich auch gleich noch was dazu. Und es ist alles interaktiv und live und so weiter. Es ist wirklich eine sehr geniale Sache. Vielleicht widme ich dem mal einen eigenen Podcast, wie ich das Ganze gestaltet habe. Ist natürlich sehr viel Elektronik und Softwaretechnik. Bin mir nicht sicher, ob das jemanden da interessiert. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich da mal einen Podcast darüber. Radar hat es aber natürlich schon lange vor Software gegeben. Die Software ist viel später erst gekommen. Und entwickelt wurde das Ganze, oder beziehungsweise entdeckt wurde das um die letzte Jahrhundertwende, so um 1900 herum, wo festgestellt wurde, dass da elektromagnetische Wellen sich irgendwie reflektieren und so. Und der Nikola Tesla hat dann eben um 1900 herum vorgeschlagen oder die Idee aufgebracht, man könnte ja diese Eigenschaft, dass sich diese elektromagnetischen Wellen da reflektieren auf anderen metallischen Oberflächen, irgendwie zur Entfernungsmessung und so weiter verwenden. Und diese Idee ist nicht verloren gegangen, sondern hat noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte gedauert, sage ich mal. Aber so ab den 30er Jahren ist dann das entwickelt worden, was wir unter einem modernen Radar verstehen, also was das kann. Und also mehr oder weniger unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg und dann natürlich auch während des Zweiten Weltkriegs ist natürlich da klarerweise intensiv entwickelt worden sind also Errungenschaften gekommen, die das Ganze so weit gebracht haben, zu einem Stand, wie wir das heute kennen. Natürlich ohne Software und ohne den ganzen Feinheiten, aber das Grundkonzept war dann mehr oder weniger funktionsfähig, schon mit Bildschirmen und so weiter. Das heißt, Sie haben also dann schon gesehen auf dem Bildschirm die anderen Objekte und wie sich die bewegen und eine Skala dazu und so weiter, aber ohne Software. Und das Problem war aber natürlich das Gleiche, dass man jetzt andere Bewegungen sieht, oder sozusagen die grundsätzliche Fragestellung war dieselbe, dass man andere Bewegungen sieht und jetzt möchte ich da irgendwie ja bestimmen, wie genau bewegen sich die. Und das wurde eben mit verschiedenen Navigationsmethoden eben dann konstruiert. wenn ihr so Kriegsfilme seht, ältere Kriegsfilme, dann sieht man da öfters, wie hier die Navigatoren auf Glas, beleuchteten Glasplatten irgendwelche Dinge zeichnen und konstruieren und Kurse und Zeiten zugerufen werden und so weiter. Und was die dabei eigentlich machen, ist in Wahrheit zum Beispiel, also werden verschiedene Sachen gemacht, aber unter anderem konstruieren sie da genau diese Kollisionen, wo ist der andere, wie, welchen Kurs hat er und so weiter. Und das ist das Radarplotting. Nachdem man das damals noch nicht jetzt automatisch am Bildschirm in Software konnte, hat man also die Punkte übertragen auf ein Konstruktionspapier oder eben auf so eine Glasplatte und hat dort dann das konstruiert und das, dazu komme ich dann gleich. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht nur in Kriegsszenarien wichtig, sondern natürlich auch in der Handelsschifffahrt und ist bis vor wenigen Jahrzehnten in der Handelsschifffahrt natürlich genauso benutzt worden und ist auch heute noch Teil der Ausbildung, wo es eben darum geht, dass man das mit klassischen Navigationsmethoden einfach konstruiert. Warum? Na, weil es da um Kollisionsverhütung geht. Also wenn ich ein anderes Ziel am Bildschirm sehe und das bewegt sich, dann möchte ich ja wissen, ob mir der zu nahe kommt und wenn ja, dann muss ich eben ein entsprechendes Manöver planen und ausführen. Und ich sage mal, auf einer Yacht ist das alles ganz easy, die sich ja relativ einfach bewegt, aber wenn sich hier Frachtschiffe begegnen, die zigtausend oder hunderttausend Tonnen schwer sind, da ist ein Manöver nicht einfach nur, dass man geschwind am Ruder dreht, sondern das will also wohl geplant werden. Und genau dafür hat man nun dieses Radar-Plotting-Sheet, das ist also ein Zettel, wo man diese Daten, die man im Radar misst, einfach überträgt. Und das Radar-Plotting ist also jetzt die Technik, das sind die Navigationshilfen, die man da jetzt einsetzt, um eben genau das zu konstruieren. Man kann also mit diesem manuellen Plotting, was heute eben die Software alles automatisch kann, aber mit diesem manuellen Plotting kann man also den sogenannten CPA bestimmen, also das ist der Closest Point of Approach, also der Punkt der nähersten Annäherung, also da, wo sich die beiden Schiffe am nähersten kommen. Dann kann man die Zeit bis dahin berechnen und dann kann man aus diesem oder mit dieser Konstruktion auch ermitteln den Kurs und die Geschwindigkeit über Grund des anderen Schiffs. Und dann kann man weiter natürlich auch Ausweichkurs und also meinen Ausweichkurs und meine Ausweichgeschwindigkeit bestimmen. Das kann man eben damit alles machen und es ist eben eine Konstruktion auf Papier, genauso wie das Stromdreieck ja auch eine Konstruktionshilfe ist, von dem ich im letzten Podcast gesprochen habe, wo man auf Papier einfach konstruiert, wie ist der Strom und wie ist unser Kurs und wie müssen wir fahren und so weiter. Ihr kennt das. Ein paar Worte zum Orientation Mode. Was sieht man denn im Radar in Bezug auf das Gradnetz? Wir sehen da ein Radarbild. Und vorher habe ich gesagt, ja, je nachdem sieht man da eine Richtung, je nachdem, was es eingestellt ist. Und im Wesentlichen kann man auf jedem Radar drei verschiedene Anzeigearten einstellen. Also das gilt jetzt auch für ein normales Yachtradar. Und da kann man also einstellen Head-Up, North-Up oder Course-Up. Und das sind drei völlig andere Ansichten. Da möchte ich also zuerst die Head-Up-Anzeige erklären. Und Head-Up ist eine sogenannte nicht stabilisierte Anzeige und das ist die direkte Anzeige, was das Radar misst in Bezug auf das Boot. Und das kann also direkt ohne weitere Hilfsmittel gemessen werden, klar, weil das Radar ist fix montiert und die Drehrichtung und Bewegungsrichtung, Montageort und so ändern sich natürlich nicht und jetzt misst das Radar einfach rundherum. Das Bild unter Anführungszeichen wackelt und schmiert natürlich ein bisschen, darum heißt das Ganze auch nicht stabilisiert, weil das Boot bewegt sich ja und mit dieser Bewegung bewegt sich klarerweise auch das Radarbild, weil sich die Messung ja bewegt. Man braucht aber keine weiteren Sensoren, vor allem keinen Heading-Sensor, dazu komme ich dann gleich, weil eben man kann das einfach so direkt messen, das heißt man braucht sonst überhaupt keine Elektronik, nichts an Bord, einfach nur ein Radar hinstellen, dann kann man sofort in Head-Up messen. Was man dann auf dem Radarbild sieht, ist oben sozusagen die Fahrtrichtung. Das heißt, wenn ich aufs Radarbild schaue, sehe ich genau das gleiche, wie wenn ich hinausgehe und nach vorne über meinen Bug schaue, dann bekomme ich also genau das gleiche Bild. Es ist grundsätzlich her, daher von der Beobachtung her intuitiv, weil man vorne genau dasselbe am Radarbild sieht, wie gesagt, in der Natur. Die Peilungen, also die Richtungen, die Gradrichtungen, die man jetzt ablesen kann, sind aber relativ in Bezug auf das Boot, klarerweise. Wir haben keinen anderen Bezug. Also 0 Grad ist dann vorne und nach rechts wird es halt dann mehr, nach links weniger, genauso wie der Kompass. Und man spricht da von sogenannten Schiffseitenpeilungen. Und diese Schiffseitenpeilungen muss man dann praktisch eigentlich auf rechtweisende Peilungen erst umrechnen. Und das kann man nur machen, wenn man auch einen Kompass hat, auf dem man ablesen kann, in welche Richtung das Boot fährt. Dann kann man das also in Bezug setzen. Ja, will das da aber jetzt nicht überstrapazieren. Also möchte ich die anderen beiden Dinge erklären. Und zwar, das wäre North Up und Course Up. North Up ist so, dass man auf dem Radarbild oben Norden hat. Also genauso wie die Seekarte ist oben 0 Grad und das bezieht sich auf rechtweisend Nord, also True North. Und damit das funktioniert, auch damit die Course-Up-Einstellung funktioniert, die Course-Up-Einstellung ist eine Anzeige, wobei oben der Kurs ist, den man eingestellt hat. Also zum Beispiel auf einem Autopilot, Schrägstrich, den man fährt. Aber ich sag mal besser, den man eingestellt hat. Es hängt jetzt dabei ein bisschen ab, wie gut die Elektronik auf der Yacht zusammenspielt, ob die Sachen gut zusammenpassen und so weiter. Ja. In jedem Fall, damit diese beiden Anzeigen funktionieren, benötigt man einen Heading-Sensor, klarerweise. Man muss also irgendwie genau wissen, in welcher Lage ist das Boot. Zu dem Heading-Sensor komme ich dann gleich noch ein bisschen mehr. Was man dann hat, sofern man so einen Heading-Sensor hat, dann ist das Bild praktisch stabilisiert, weil wenn die Elektronik weiß, in welcher Lage sich das Boot befindet, kann also, sage ich mal, das Wackeln des Bootes damit herausgerechnet werden. Man bekommt also ein wesentlich stabileres Radarbild und es wackelt also eben nicht klarerweise. Und unter gewissen Voraussetzungen kann man dann, oder beziehungsweise man kann dann eben auch True Bearings, also rechtweisende Peilungen, direkt heraus messen, wenn das Radar eben weiß, in welcher Lage das Boot ist. Dann kann das genauso aus den Schiffseitenpeilungen, die von der Messung kommen, eben herausrechnen, die absoluten Peilungen in Bezug eben auf die Karte. Und für die Navigation ist eben North Up zum Beispiel, beziehungsweise Course Up, je nachdem wie man es haben möchte, wesentlich besser geeignet als das Head-Up-Display, weil es eben stabilisiert ist und nicht wackelt. Wie schon gesagt, man braucht dafür, damit das aber gut funktioniert, einen Heading-Sensor. Also wenn ihr euch irgendwo ein Radar kauft und bisher keins habt, dann könnt ihr an der Qualität des Händlers oder beziehungsweise wenn euch der Händler einen Heading-Sensor empfiehlt, dann wisst ihr, dass sich der auskennt. Wenn nicht, das geht nämlich ohne auch dann nicht, ja. Was ist ein Heading-Sensor? Also der Heading-Sensor misst die Lage des Schiffs und zwar in 3 Dimensionen. Das Boot bewegt sich ja praktisch im Raum und nicht nur in der Ebene. Und die Messung erfolgt eben in Bezug auf das Magnetfeld mittels, also moderne Sensoren haben also einen sogenannten Fluxgate-Kompass und meistens auch Gyros drinnen, also eben diese Lagesensoren, die auch in jedem Handy drin sind. Allerdings sind die in dem Heading-Sensor meistens von höherer Qualität natürlich. Und dieser Heading-Sensor liefert dann exakt präzise Daten über die Lage des Bootes und zwar schnell, also im Millisekundenbereich. Das Radarbild wird ja auch ständig, also es erfolgt ja dauerhaft eine Messung, nicht nur einmal pro Sekunde, sondern es misst halt rundherum. Das heißt, um das vernünftig korrelieren zu können, benötigt man also auch schnelle Lagedaten, die sofort verfügbar sind in der Elektronik. Und das liefert also dieser Heading-Sensor. By the way, dasselbe ist auch für den Autopiloten notwendig. Also wenn man möchte, dass der Autopilot gut funktioniert, braucht man auch hier einen Lagesensor. Beziehungsweise für den Autopilot braucht man sowieso einen, da er sonst nicht weiß, in welche Richtung das Boot steht so richtig. Ja. Und jetzt werden manche sagen, na, ich habe eher ein GPS. Ja, GPS kann das aber nicht. Und zwar deswegen, weil erstens mal ist es langsam. Also ein GPS liefert nicht im Sekundentakt neue Positionen. Und des Weiteren, ein GPS liefert Positionen und keine Richtungen. Ein Heading-Sensor liefert eine Richtung, also die Lage des Bootes, wie ein Kompass. Bei einem Kompass kann man die Richtung ablesen, aber nicht die Position. Das ist beim GPS genauso. Und die Richtung wird beim GPS rechnerisch ermittelt aus Punkten, die aufeinander folgen. Darüber hinaus wären die Daten ja nur eindimensional. Wir haben ja nur Ortsveränderungen von A nach B. Aber was das GPS niemals feststellen kann, ist, ob das Boot in einer Welle eine Lage hat oder gerade nach oben oder nach unten fährt und so weiter. Und das alles kann der Heading-Sensor. Der Heading-Sensor bezieht sich allerdings auf das Magnetfeld logischerweise. Wie ich schon gesagt habe, mittels Fluxgate-Kompass wird hier das Erdmagnetfeld eben gefühlt und die Lage zum Erdmagnetfeld gemessen. Und wie wir ja wissen, um auf eine rechtweisende, also auf True-Information zu kommen, muss man also jetzt die Missweisung korrigieren. Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt das in der Software ein, welche Missweisung wir aktuell gerade haben. Das weiß man ja aus der Seekarte. Oder man macht das wiederum in Software. Und dafür würde man ein GPS benötigen, weil über die Position, in der man sich, also über die Position, auf der man sich befindet, kann man oder beziehungsweise ermittelt die Software mittels World Magnetic Model, also sozusagen ein Weltmagnetfeldmodell, die Missweisung und kann das also automatisch mit einbeziehen. Das heißt, wenn das gut funktionieren soll, braucht man also einen guten Heading-Sensor und natürlich ein GPS. Diese Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Dingen habe ich übrigens in der Episode Nummer 17 etwas ausführlicher erklärt. Die Episode Nummer 17 heißt Kompasskurse Kartenplotter. Also wenn euch das interessiert, diese Zusammenhänge habe ich dort diskutiert, dann geht zurück und hört euch an die Episode Nummer 17. Und jetzt möchte ich zum Radar Plotting Sheet kommen und einmal vorstellen, wie das Ganze ausschaut. Wie gesagt, ich beziehe mich da auf dieses Plotting Sheet 5089, aber es schauen alle sehr ähnlich aus. Also ihr müsst jetzt nicht hier unbedingt mitschauen oder genau dieses verwenden. Es schauen alle in etwa gleich aus. Und der Kern an diesem Radar Plotting Sheet ist also, es befindet sich irgendwo ein Mittelpunkt auf dem Blatt und um diesen Mittelpunkt befinden sich nun konzentrische Kreise in verschiedenen Abständen und im Mittelpunkt des Radarbildes sowie des Radar-Plotting-Sheets befindet sich also immer unser Boot. Also wir sind immer in der Mitte, egal was auch immer wir mit der Zeichnung anstellen. In der Mitte ist also unser Boot, am Radar auch. Das eigene Boot ist immer in der Mitte, egal was man einstellt. Die Kreise haben zueinander einen einheitlichen Abstand und damit man hier direkt Entfernungen herausmessen kann, gibt es am Rand auf diesem Blatt und auf allen Blättern gewisse Skalen, wo man also jetzt Seemeilenentfernungen herausmessen kann, je nachdem, was man auf dem Radar eingestellt hat, also je nachdem, welches Scaling, ob 3, 6, 12, 24 Seemeilen, ist aber im Prinzip egal. Es gibt also am Rand eine Skala, genauso wie auf der Seekarte auch, wo ich am rechten und am linken Kartenrand die Entfernung in Seemeilen herausmessen kann. Und da gibt es eben zu diesen Kreisen auf dem Radar-Plotting-Sheet entsprechende Skalen, wo ich also Entfernung dann einfach mit dem Zirkel abmessen kann. Am äußersten Kreis befindet sich dann auch noch eine Gradskala, eben von 0 bis 360 Grad und das geht eben wie der Kompass, also oben ist 0 Grad, rechts 90 und so weiter. Auf diesem Radar-Plotting-Sheet, auf das ich mich da beziehe, gibt es am unteren Rand dann auch noch eine logarithmische Skala. Auf dieser Skala kann ich die Zusammenhänge zwischen Entfernung, Zeit und Geschwindigkeit ablesen. Das funktioniert so wie ein Rechenschieber, nur dass man es nicht verschieben kann. Man benötigt dazu einen Zirkel. Aber das würde den Rahmen dieses Podcasts restlos sprengen. Darum lasse ich das mal weg und verschiebe das ebenfalls in eine andere Episode. Ja, und dann gibt es rundherum noch ein paar Boxen, wo man also Messdaten und so weiter einfach notieren kann. Und das würde ich euch also auch generell für die Praxis empfehlen, wenn ihr irgendwo etwas misst. Egal, ob das jetzt mit dem Radar ist oder ob ihr eine Messung mittels Sextant wegen Astronavigation macht oder einfach eine Kreuzbeilung macht mit dem Handbeilkompass, dann schreibt das, sobald ihr die Messung gemacht habt, schreibt euch sofort auf, was ihr da gemessen habt und wann ihr das gemessen habt. Weil ich kenne das von meinen Ausbildungen, da misst irgendjemand was, dann geht er hinunter, um zu konstruieren. 2 Minuten später kommt er wieder herauf, weil er vergessen hat, was er gemessen hat. Also schreibt sofort auf, was ihr gemessen habt, dann könnt ihr es später nicht vergessen. Dann möchte ich ganz kurz jetzt die Vorgehensweise erklären, was wir da jetzt nun konstruieren, was wir da messen der Reihe nach. Wie gesagt, das ist jetzt keine Detailanleitung. Ich möchte hier das Konzept erklären für eine Detailanleitung, was man wie wo genau macht. Ist jetzt ein Podcast nicht das richtige Medium. Da gibt es genug Videos, das könnt ihr euch dort anschauen. Ich möchte hier das Konzept erklären, dass mir eben im Endeffekt um das Warum funktioniert das alles geht, im Zusammenhang mit dem Thema die magischen Dreiecke. Also das Erste, was man macht, ist, man beobachtet, also es taucht ein Objekt auf dem Bildschirm auf und dann macht man einmal die erste Messung. Und was man dabei misst, ist die Peilung, also auf wie viel Grad, dann die Entfernung, wie weit ist der weg, das kann ich aus dem Radarbild einfach aufmessen, und die Uhrzeit. Und diese drei Dinge schreibe ich also auf und übertrage in mein Radar-Plotting-Sheet. Also ich trage diese drei Dinge und mache irgendwo in meinem Radar-Plotting-Sheet jetzt ein X und zeichne also diesen Punkt ein. Und das ist traditionellerweise ist es der Punkt R. Wenn ihr also in Anleitungen im Internet oder in Büchern liest, das ist immer der Punkt R, das ist der erste Messpunkt. Dann warten wir eine gewisse Zeit lang und sehen dem Objekt zu, und wenn genug Zeit vergangen ist, dann misst man das Objekt einfach noch einmal und wieder die drei Dinge, Peilung, Entfernung und Uhrzeit, das schreiben wir auf und dann übertragen wir das Ganze in das Radar-Plotting-Sheet, und das ist klassischerweise der Punkt M. Was wir also jetzt auf unserem Radar-Plotting-Sheet sehen, ist, wir haben hier zwei verschiedene Punkte, und um dem Beispiel der Realität zu kommen, stellen wir jetzt fest, dass diese Punkte dem Mittelpunkt näher gekommen sind. Und ja, was ist denn im Mittelpunkt? Ja, richtig, in dem Mittelpunkt sind also wir, bedeutet, wenn dieses Objekt irgendwann im Mittelpunkt angekommen ist, dann wird es also unter Umständen krachen, und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber es muss jetzt nicht zwingendermaßen eine Kollision vorliegen. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze näher kommt einfach, und das ermitteln wir jetzt. Und ich glaube, es leuchtet ein, wir verbinden also jetzt einfach diese beiden Punkte miteinander, den Punkt R und den Punkt M. Und da bekommen wir eine Linie, und diese Linie, die wir da haben, ist also die Linie der relativen Bewegung. Klassischerweise wird der als RML bezeichnet, was so viel heißt wie Relative Motion Line, also das ist die Linie der relativen Bewegung. Achtung, das ist nicht der Kurs des anderen Schiffes, sondern das ist die relative Bewegung aus unserer Sicht. Der Kurs des anderen Schiffes wäre es nur dann, eben in dem Sonderfall Ankerplatz, was ich eingangs schon erwähnt habe. Wir sehen uns also diese Linie an, und die kommt den Mittelpunkt immer näher, 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 und irgendwann wird das Ganze wieder weiter weg. Und da können wir also jetzt grafisch konstruieren, wo denn der Punkt ist auf dieser Linie, der uns am nächsten ist. Und das ist ebenfalls relativ einfach. Da nimmt man einen Navigationsdreieck und zeichnet auf diese Linie im rechten Winkel einen Strich durch unseren Mittelpunkt. Und da, wo sich eben diese RML mit dieser neuen Linie da im rechten Winkel dazu eben kreuzt, das ist eben der sogenannte CPA, der Punkt, an dem sich das andere Schiff uns am nähersten nähert. Und da können wir jetzt sofort abmessen. Ich kann also die Distanz mit dem Zirkel abmessen zwischen diesem CPA-Punkt und dem Mittelpunkt, und auf der Skala, die auf der Seite am Rand des Plotting-Sheets ist, kann ich also jetzt herausmessen, wie weit ist denn dieser Punkt. Das bedeutet, ich weiß damit also, wie nahe kommt das Objekt, also das andere Schiff, an mich heran. Und was wir auch ausrechnen können, relativ einfach, ist, wann wird denn, zu welchem Zeitpunkt wird denn dieser Punkt sein, weil ich habe mir die Uhrzeiten der beiden Messungen ja aufgeschrieben. Dann kann ich also abmessen auf meiner Linie, wie viel Distanz ist denn zwischen dem Punkt R und dem Punkt M, und ich weiß, wie viel Zeit vergangen ist, dann kann ich mir da also die Geschwindigkeit relativ einfach ausrechnen, und dann kann ich abmessen die Entfernung bis zu diesem CPA, kann man ebenfalls herausmessen mit dem Zirkel, und wenn ich weiß, wie schnell sich das Boot entlang dieser Linie bewegt, dann kann ich also damit auch relativ einfach umrechnen, wie viel Uhr wird das sein. Ich glaube, das brauche ich jetzt da nicht näher erklären. Das bringt jeder von euch zusammen. Und jetzt möchte ich zu dem dritten magischen Dreieck kommen, das wir da nun konstruieren können oder konstruieren werden. Davor möchte ich aber ganz kurz eine Zusammenfassung der Erkenntnisse aus dem Podcast Nummer 76 geben. Und zwar geht es eben um ein Dreieck, Ein Dreieck hat drei Seiten, ist ganz klar. Und diese drei Seiten stellen ein Verhältnis zwischen einem Ziel und unserem Boot dar. Und es sind dabei zwei Seiten absolute Seiten in Bezug auf den Grund, in der Regel. Und die dritte Seite ist eine relative Seite aus unserer Sicht. Und das Ziel, das wir dabei beobachten, ist beim Winddreieck zum Beispiel der Wind, ist beim Stromdreieck das Wasser und in unserem Fall beim Radardreieck ist dieses Ziel jetzt das andere Schiff. Das Konzept, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist aber dasselbe. Es ist nur eine andere Bewegung, die wir beobachten. Und was wir bei allen diesen Dreiecken, von denen ich da gesprochen habe, gleich haben, ist, dass wir auf einer Seite haben wir unsere Bewegung aus Sicht des Grundes. Ich nenne das also Boot über Grund und mit Boot meine ich unser eigenes Boot. Das meint also, wie bewegt sich unser Boot aus Sicht des Grundes. Es ist eine absolute Bewegung. Ich nenne es deswegen absolut, weil ich damit mit absolut meine ich, also der Grund ist absolut fest und das ist also die absolute Bewegung. Dann haben wir eine zweite Seite und auf der zweiten Seite sehen wir, wie bewegt sich das Ziel aus unserer Sicht. Und das ist die relative Bewegung eben aus unserer Sicht, nicht aus Sicht des Bodens, sondern aus unserer Sicht, sprich aus Sicht des Bootes. Wie gesagt, mit Boot meine ich unser Boot, unseren Standpunkt, unseren Blickwinkel. Und die dritte Seite ist dann die Seite, wo wir sehen oder ablesen können, wie bewegt sich denn das Ziel über Grund. Das ist also jetzt ebenfalls wieder eine absolute Bewegung, also aus Sicht des Grundes. Und diese drei Seiten stehen eben in diesem Dreieck in einer Vektoraddition in Beziehung, zueinander in Beziehung. Man rechnet dabei also die Bewegung des Bootes über Grund plus die Bewegung des Ziels aus unserer Sicht, also Ziel über Boot, ist gleich die Bewegung des Ziels über Grund. Und die ersten beiden Terme, die ich da genannt habe, also die Bewegung unseres Bootes über Grund plus die relative Bewegung des Ziels aus unserer Sicht, diese beiden werden addiert und das bedeutet, dass diese beiden Pfeile in der Zeichnung hintereinander geschaltet werden. Also dass auf die Spitze des einen Pfeils die Wurzel des anderen Pfeils kommt. Also diese beiden Pfeile hintereinander zeigen praktisch, also haben dieselbe Zeigerichtung, wenn man so will. Und das ist deswegen essentiell und das ist das Um und Auf von diesem Dreieck. Wenn man nämlich die Pfeile falsch hintereinander setzt, dann kommt ein falsches Ergebnis heraus. Ihr könnt das gerne auf einem Blatt Papier ausprobieren. Wir haben beim Winddreieck ja Fahrtwind plus wahrer Wind gerechnet. Ihr könnt jetzt einmal probieren und ein anderes Dreieck zeichnen und Fahrtwind plus scheinbarer Wind. Und dann werdet ihr sehen, ja natürlich kommt da auch ein Dreieck raus und es kommt eine dritte Seite raus. Die dritte Seite ist aber dann falsch. Es kommt dann also eine falsche Geschwindigkeit und eine falsche Richtung raus. Es ist also wichtig zu wissen, welche beiden Pfeile müssen hintereinander sein, weil nur dann kommt das richtige Ergebnis heraus. Und jetzt möchte ich ganz konkret auf dieses dritte magische Dreieck, auf dieses Radardreieck eingehen und noch einmal schauen, was haben wir denn da für Daten eigentlich. Wir haben zum einen einmal die RML, die Relative Motion Line, und das ist eine Bewegungsrichtung, und zwar die Bewegungsrichtung des anderen aus unserer Sicht. Des Weiteren haben wir ausgerechnet die sogenannte RMS, die Relative Motion Speed, das ist also die Geschwindigkeit des anderen aus unserer Sicht. Das sind also zwei Parameter und ja, das müssen auch zwei Parameter sein, weil es geht dabei ja um einen Vektor und jeder Vektor ist eben durch eine Richtung und eine Geschwindigkeit definiert und das haben wir hier. Wir haben also die Richtung, diese relative Richtung, wir haben auch die relative Geschwindigkeit. Und dann haben wir außerdem darüber hinaus einen zweiten Vektor, nämlich wir wissen ja genau, in welche Richtung sich unser eigenes Boot bewegt und wir wissen natürlich auch, wie schnell sich unser Boot bewegt. Das sind also unser Course over Ground und unser Speed over Ground, beziehungsweise eben Kurs über Grund und Fahrt über Grund und das ist ebenfalls ein Vektor. Der erste, der relative, sagt also aus, wie bewegt sich denn das Ziel aus unserer Sicht, also Ziel über Boot in meiner Nomenklatur, die ich jetzt die ganze Zeit schon benutze. Und der zweite Vektor ist, wie bewegt sich unser Boot über Grund, also Boot über Grund. Also Ziel über Boot und Boot über Grund. Und diese beiden addieren wir. Da sehen wir jetzt schon Ziel über Boot plus Boot über Grund. Da haben wir einmal das Boot oben und einmal das Boot unten stehen. Und dann können wir die beiden addieren. Und wie schon in den letzten Folgen unter Anführungszeichen habe ich gesagt, so, wenn man die beiden jetzt addiert, dann kürzt sich eben das Boot weg, weil das Boot einmal oben und einmal unten steht. Und was dann überbleibt, ist Ziel über Grund. Das bedeutet also, wir zeichnen jetzt ein Dreieck, bei dem wir die beiden Daten, die wir haben, nämlich die RML und unsere eigenen Fahrt, die beiden Vektoren hintereinander schalten. Also die beiden Pfeilrichtungen müssen in derselben Richtung gehen. Und dann ergibt sich die dritte Seite und die dritte Seite, wie schon jetzt vorher erklärt, ist eben die Bewegung des anderen Bootes über Grund. Wir wissen damit also, wie bewegt sich das andere Schiff absolut. Und was wir mit diesem Wissen jetzt machen können, ist, wir können jetzt hier etwas Neues konstruieren in diesem Radar-Plotting-Sheet, beziehungsweise auf einem Hilfsblattpapier, wenn man will, um einen neuen Kurs festzulegen, so dass es nicht zu einer Kollision oder beziehungsweise nicht zu einer zu nahen Annäherung kommt. Also unterstellen wir mal, der CPA ist uns zu klein, es muss ja nicht gleich eine Kollision sein und wir wollen jetzt unseren Kurs ändern, irgendwie damit der CPA größer wird, dann ist die Frage, naja, wie müssen wir den Kurs jetzt ändern? Und mit diesem Wissen, das wir jetzt haben, können wir also jetzt das konstruieren. Und die Vorgehensweise wäre also prinzipiell jetzt mal so, dass wir entlang von dieser RML, also diese RML ist die Linie, entlang sich das andere Boot aus unserer Sicht bewegt. Dann wählen wir irgendwo einen Punkt, einen sogenannten Manöverpunkt, der traditionellerweise mit MX bezeichnet wird, bei dem wir das Manöver durchführen wollen. Also sagen wir jetzt in 5 Minuten oder bei einer Entfernung, wenn er bis zu 4 Meilen an uns herangekommen ist, das kann man im Prinzip frei wählen. Er muss nur so weit in der Zukunft liegen, dass wir noch Zeit haben, zum einen diese Konstruktion jetzt durchzuführen und natürlich muss auch Zeit für das Manöver selbst zur Verfügung stehen. Also weil unser Boot dreht sich ja nicht in der Sekunde, nicht mal eine Yacht, aber bei einem Frachtschiff eben ist es noch viel imminenter, dass man eben einen Punkt, der weit genug in der Zukunft liegen muss, wählen muss, aber natürlich vor dem CPA, weil sonst ist es dann zu spät. Also wir wählen irgendwann einen Manöverpunkt X und dann zeichnen wir einfach eine frei erfundene neue RML ein und zwar so, dass wir einen neuen CPA bekommen, der weit genug weg ist. Sagen wir wollen jetzt einen CPA von mindestens 2 Seemeilen haben, das heißt wir zeichnen jetzt einfach eine Linie ein ab diesem MX-Punkt. Wie wollen wir denn, dass die Relativbewegung in Zukunft ist ab diesem Manöver, damit der andere uns nicht zu nahe kommt? Das können wir also grundsätzlich einmal frei wählen. Und wenn wir das gewählt haben, dann können wir nun mit Hilfe des Dreiecks die Lösung konstruieren. Sprich, wie müssen wir unseren Kurs ändern? Wir haben also die Geschwindigkeit und den Kurs des anderen Bootes. Und das können wir natürlich nicht ändern, weil der fährt auf seinem Kurs. Und nehmen wir an, wir sind ausweichpflichtig, dann wird der andere natürlich auch sich nach Kollisionsverhütungsregeln verhalten und nicht seinen Kurs und seine Fahrt verändern, weil sonst funktioniert diese Konstruktion natürlich nicht. Wir können das auch nicht ändern. Also haben wir hier eine fixe Seite. Was wir aber ändern können, ist natürlich unseren Kurs. Ganz klar, wir können unseren Kurs beliebig verändern. Und da es sich ja hier um ein Dreieck handelt, da wissen wir jetzt schon vom Winddreieck, wenn wir bei einer Seite was ändern, dann verändert sich auch zumindest eine andere Seite. Und das können wir, oder beziehungsweise das wollen wir jetzt konstruieren. Und zwar, wir haben Folgendes. Wir haben also den Kurs und die Geschwindigkeit des anderen Bootes, das ist fix. Das ist also der Ziel. Kurs über Grund und Ziel Speed over Ground. Dann haben wir die neue Kurslinie, die wir festgelegt haben und wir wissen auch die Geschwindigkeit, also die Länge dieser Linie, weil die haben wir ja vorher bestimmt. Das ist also die RMS, die relative Bewegungslinie. Das heißt, wir zeichnen also ein neues Dreieck, wo wir das andere Ziel einzeichnen. Dann zeichnen wir unsere neue RML ein mit der Länge, ebenfalls in das Dreieck. Wir wissen ja, welche Seiten schon aufeinander kommen. Und dann wird sich also eine dritte Seite ergeben und die dritte Seite ist dann unser neuer Kurs, den wir fahren müssen. Bedeutet also, wenn wir unseren Kurs dahingehend wie konstruiert ändern, dann wird sich die RML, also die relative Bewegung, auch ändern. Und zwar genau dahin, wie wir es festgelegt haben. Dann wird sich also genau das ergeben, was wir also haben wollen. Ein Vektor ist aber immer definiert durch zwei Dinge. Das wisst ihr jetzt schon. Nämlich durch die Richtung und die Geschwindigkeit in unserem Fall. Wir können uns natürlich die Frage stellen, können wir die Geschwindigkeit auch ändern? Und ja, natürlich, ein Vektor ist immer durch zwei Sachen bestimmt. Wir können ein neues Dreieck konstruieren, bei dem wir den Kurs nicht ändern, aber die Geschwindigkeit bedeutet so viel wie die Länge des Pfeils. Im vorangegangenen Fall habe ich die Richtung des Pfeils geändert, also unseres Kurspfeils. Ich könnte aber genau ein Dreieck, was dieselben Anforderungen erfüllt, auch konstruieren, indem ich die Länge ändere, aber nicht die Richtung. Und das sind die beiden Extremfälle. Wir haben also die Möglichkeit, diese neue RML zu erreichen, indem wir in dem einen Extremfall unseren Kurs ändern und die Geschwindigkeit beibelassen. Und dann gibt es den anderen Extremfall, wir lassen den Kurs gleich, aber ändern die Geschwindigkeit. Das ist auch, glaube ich, intuitiv etwas, was man sich vorstellen kann. Wenn wir also hier zwei Schiffe haben, die sich näher und näher und näher kommen und man verringert jetzt seine eigene Geschwindigkeit, dann leuchtet das, glaube ich, ein, dass dadurch sozusagen der CPA, der Punkt, wo man sich am nähersten ist, weiter in die Ferne rückt, wenn man langsamer wird, logischerweise. Und das kann man eben mit diesem Dreieck konstruieren. Also die beiden Extremfälle sind nur Kurs ändern oder nur Geschwindigkeit ändern. Und wenn man sich das auf ein Blatt Papier zeichnet, dann kommt man aber drauf, es gibt zwischen dem einen und dem anderen eine ganze Menge Zwischenfälle auch, wo man eben beides ändert. Also man wird ein bisschen langsamer und ändert den Kurs ein bisschen, dann liegt man irgendwo genau dazwischen. Die Zeichnung dafür findet ihr auch in dem PDF, was ich für diesen Podcast erstellt habe. Eben wie gesagt, unten ist der Link drinnen, wo das veranschaulicht wird. Was ist also die Quintessenz von dieser Episode? Hier eine kurze Zusammenfassung. Also wir benutzen hier jetzt wieder ein magisches Dreieck und genauso wie bei den anderen beiden magischen Dreiecken setzen wir hier zwei Bewegungen zueinander in Bezug. Nämlich in dem Fall ist es die Bewegung des anderen Schiffs und unseres eigenen Schiffs. Und wir haben hier eben diese drei Seiten in diesem Dreieck, wo wir eben unsere absolute Bewegung haben und die absolute Bewegung des anderen und die relative Bewegung zwischen dem anderen und uns. Und wenn wir eben in der Angabe oder in der Realität kennen wir ja nur einen Teil. Wenn wir aber dieses Dreieck kennen und die drei Seiten kennen, dann können wir mit dieser Teilinformation, die wir haben, eben die dritte Seite konstruieren. Und das ist das, was wir hier in diesem Radardreieck gemacht haben. Zu Beginn konstruieren wir also den Kurs und die Geschwindigkeit absolut über Grund des anderen Schiffes. Und mit diesem Wissen konstruieren wir dann ein zweites Dreieck, wo wir eben vorausgesetzt, der andere ändert nicht seine Geschwindigkeit, unseren Kurs ändern, beziehungsweise wir konstruieren die Änderung unseres Kurses mit dem Dreieck so, dass sich eine neue relative Bewegungsrichtung ergibt, damit der Abstand zwischen dem anderen und uns nicht zu klein wird. Vom Ablauf her ist die Konstruktion eben so, man konstruiert zuerst die RML, indem man diese zwei Messungen macht, dann verbindet man die, erhält die Linie, stellt also fest, aha, der CPA ist zu klein, wir wollen einen neuen CPA finden. Und dafür zeichnen wir eine neue relative Linie und dann nehmen wir diese neue relative Linie und konstruieren eben zurück nochmal das Radardreieck, zuerst einmal hin und dann wieder zurück und dann haben wir also das Endergebnis. Und entscheidend dabei ist, man kann also dieses Radardreieck immer hinzeichnen, genauso wie das Stromdreieck und genauso wie das Winddreieck, wenn man weiß, welche beiden Pfeile müssen denn hintereinander geschaltet werden. Und das ist normalerweise eben die absolute Bewegung meines eigenen Schiffes plus die Relativbewegung des anderen zu mir ergibt die absolute Bewegung des anderen Schiffes, Wassers, Windes und was auch immer für Bewegungen wir da beobachten. Damit bin ich wieder am Ende mit dem heutigen Podcast. Wie gesagt, die Unterlagen dazu findet ihr unten im Download. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann sendet mir am einfachsten ein E-Mail an bernhard@freeskeepers.at oder schaut vorbei auf meinem YouTube-Kanal unter youtube.com/@bhseeler oder besucht mich auf Instagram, wo ich immer Stories mit Neuigkeiten poste unter @bernhardseeler und auf Facebook bin ich ebenfalls unter bhseeler zu finden. Die Links dazu habt ihr natürlich ebenfalls unten in den Notes drinnen. Und dann habe ich noch ein paar Termine für euch. Und zwar halte ich ein paar Tiervorträge über meine Reise von 2023. Und zwar bin ich am 30. Jänner im Voralpenhof in Frankenfels. Das ist im niederösterreichischen Mostviertel. Am 20. Februar bin ich im Marienhof in Unterkirchbach. Das ist in der Nähe von Wien. Anfang März bin ich dann irgendwann auf der Austrian Boat Show. Der Termin ist noch nicht ganz exakt fest, aber wird irgendwann während der Austrian Boat Show sein. Und am 14.05. bin ich im Yachtclub Hall in Tirol. Dann gibt es einen FB3-Kurs von 24. bis 26. Jänner zu buchen bei B3 on Water auf der Homepage. Und das Wetterseminar von mir gibt es auch zweimal. Und zwar einmal am 14. Februar in Korneuburg und am 17.05. in Gleisdorf. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!